Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science zu unserer allerletzten Folge in diesem Jahr in unserem Weihnachtsspezial, mehr oder weniger. Wir haben ja immer unsere Special-Folgen, diesmal aber etwas anders, weil wir ja einmal Fiona und Antonia hatten und heute dann doch nochmal zum Schluss zwei, ich nenne es mal, neue alte Gesichter. Ulf, du warst hier schon mal zu Gast. Mirko, du noch nicht. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass ganz viele DoktorandInnen da draußen sehr wohl wissen, wer Mirko ist. Das heißt, ihr dürft heute, oder ich darf heute mit euch, so muss ich es eigentlich formulieren, diesen Jahresabschluss genießen und wir gestalten den sozusagen zusammen. Ich kann auch schon vorab sagen, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Dann geht es ganz klassisch weiter mit zwei Docs und dann lasst euch einfach mal überraschen, was dann so für Spezialfolgen kommen. Für all die, die euch aber nicht kennen und die auch nicht die Ulf-Folge noch im Ohr haben, denn es ist auch schon eine ganze Weile her, würde ich trotzdem sagen, stellt ihr euch einmal vor. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ulf, magst du gleich starten?
Gerne. Ja, ganz kurz und wer das nochmal im Detail wissen möchte, was ich alles so gemacht habe die letzten Jahre, unbedingt nochmal die ersten Podcast-Folgen hören. Aber so in aller Kürze, ja, ich bin Ulf Ebert. Ich arbeite an der Uni Kiel im Zentrum für Schlüsselqualifikation und am Graduiertenzentrum, in dem wir auch gerade sitzen. Beides verbunden unter dem Überthema Wissenschaftskommunikation, sowohl in der Lehre über fachlichen Qualifizierung in Form eines Zertifikatsprogramms als auch in Praxis, wie zum Beispiel mit der Science Show. Das heißt, wir geben Menschen den Raum im Studium, in der Promotion, sich auszuprobieren, wie kommuniziere ich meine Wissenschaft, meine Forschung, meine Themen an Leute, die damit wenig bis gar nichts zu tun haben. Wie mache ich das?
Und dann haben wir hier noch Mirko sitzen. Hallo Mirko.
Hallo, freut mich. Genau, ich bin Mirko Bergerhof. Ich arbeite auch am Graduiertenzentrum, habe hier eine Vollzeitstelle. Und ich leite und organisiere mit Ulf zusammen das Zertifikatsprogramm Wissenschaftskommunikation für die DoktorandInnen. Es gibt ja auch die Möglichkeit für Studierende, das Zertifikatsprogramm zu machen, dann am Zentrum für Schlüsselqualifikation. Und daneben bin ich noch beteiligt bei der Organisation der Science Show. Und Ulf und ich sind zusammen in der Expert Group Science Communication innerhalb der CEU-Allianz, worüber wir ja heute auch noch sprechen werden. Und was auch noch ein großer Aufgabenbereich von mir ist, für das Fjord-Programm organisiere ich Workshops. Das ist ein Programm für Masterstudierende, DoktorandInnen und Postdocs aus den Meereswissenschaften vom Geomar und von der Uni. Und das ist so, grob gesprochen, sind das meine Aufgabenbereiche.
Du hast es ja jetzt schon gesagt, heute soll es primär um CEU gehen und natürlich dann auch logischerweise die Wissenschaftskommunikation in CEU. Da wir Ulf schon mal zu Gast hatten und dich nicht und hier auch immer wieder Karrierewege im Zentrum stehen, beziehungsweise mögliche Berufswege, wenn es um Wissenschaftskommunikation geht, würde ich da einmal bei dir nachhaken, dass du uns vielleicht noch mal mitnimmst. Wie war denn dein Weg hierhin ins Graduiertenzentrum?
Das war alles nicht so richtig geplant, sondern ich bin immer meinen Interessen gefolgt und bin damit bis jetzt ganz gut gefahren. Angefangen habe ich damit, als ich noch studiert habe, hier auch an der Uni, Soziologie und Politikwissenschaft, dass ich mich dafür interessiert habe, wie halte ich gute Vorträge? Das wollte ich gerne lernen. Dann habe ich mir Kurse rausgesucht und insbesondere einen Kurs von Ulf am ZFS, einen Präsentationskurs, habe den belegt und Ulf hat mich dann angesprochen, hast du nicht Lust, bei der Science Show aufzutreten? Das habe ich dann auch gemacht, habe da mehrere Vorträge gehalten und dann hat Sabine Milde, die Geschäftsführerin vom Graduiertenzentrum, mich angesprochen, ob ich nicht hier beim GZ als Hiwi arbeiten möchte. Und dann wurde das immer mehr. Dann war ich hier am GZ schon mal verankert. Und als ich dann das Studium abgeschlossen habe, habe ich dann hier einen Job bekommen und bin dann hier mittlerweile Vollzeit in der Wissenschaftskommunikation unterwegs.
Ja, ich erinnere mich gerade noch, ich durfte quasi Mirko für einen Mini-Intermezzo vertreten, als du den Fokus auf die Masterarbeit gelegt hast. Du warst quasi nie weg. Und jetzt bist du eine feste Instanz. So, CEU. ich glaube, so vielen da draußen ist es nicht unbedingt ein Begriff. Vielleicht hat man schon mal die CEU Science Show gehört, am Science Day beispielsweise, auch zur Kieler Woche gab es das ja auch durchaus schon mal. Aber was CEU überhaupt so richtig ist, ist, glaube ich, den wenigsten ZuhörerInnen da draußen bekannt. Ulf, vielleicht magst du einmal erzählen, was ist CEU überhaupt und was sind so diese Ziele des Bündnisses?
Ja, CEU ist eine EU-geförderte Allianz aus 9 Universitäten, die alle irgendwo am Meer gelegen sind. Kiel ist eben eine der 9 Partnerstädte. Die anderen sind Bodø in Norwegen, Danzig in Polen, Split in Kroatien, Neapel, Italien, Malta ist dabei, Cadiz in Spanien, Faro, die Universität der Algarve, und Brest in der Bretagne. Es gibt in diesem Bereich insgesamt 6 Arbeitsbereiche, Work Packages mit ganz viel verschiedenen Aufgaben. CEU heißt aber voll ausgesprochen European University of the Seas. Also wichtig ist, dass es wirklich auch Singular ist. Also man versteht sich als Bund aus 9 Universitäten, die aber gemeinsam in eine Richtung denken, was also einerseits den europäischen Gedanken von Zusammenarbeit, Verständnis und Demokratie auch fördern soll, aber eben auch die Zusammenarbeit der Universitäten als solche fördern soll. Also die Vernetzung auf Forschungsebene, aber eben auch auf den Ebenen des Lehrens und des Lernens, inklusive Programme für Studierende und Promovierende, die eben parallel laufen und dann auch wahrgenommen werden können. Also über fachliche Qualifizierung zum Beispiel. Wir selber sind in Kiel mit drin im sogenannten Co-Lead des Task 6.3, Science Communication, also Wissenschaftskommunikation. Das heißt also, dass wir dort unseren Fokus haben. Einerseits haben wir gemeinsame Leitlinien für gute Wissenschaftskommunikation erarbeitet mit den anderen Partneruniversitäten im Team, aber auch Best Practice für Wissenschaftskommunikation, viel Austausch, auch Erfahrungsaustausch und auch gemeinsame Aktionen der Wissenschaftskommunikation planen und führen wir durch innerhalb dieser Allianz in diesem Arbeitsbereich 6.3 Wissenschaftskommunikation.
Jetzt habe ich mich gefragt, also offensichtlich geht aus dem Namen heraus, dass es Universitäten sind, die am Meer gelegen sind, beziehungsweise am Wasser. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Bezieht sich das auch auf die Forschung? Also heißt das, die WissenschaftlerInnen, müssen die auch einen Schwerpunkt thematisch dahingehend haben oder ist es wirklich die gesamte Uni, die daran mitwirkt?
Genau, letzteres. Also das war ganz am Anfang, glaube ich, mal so der Gedanke, dass es dann auch Marine-Themen einen Schwerpunkt geben sollte, aber es betrifft wirklich alle, die an den jeweiligen Universitäten arbeiten und forschen tatsächlich. Also auch alle Forschungsthemen, auch nicht marienbezogene.
Was sind denn jetzt ganz konkret eure Aufgaben, die ihr eben hier, du hast es gesagt, Mirko, in der Expert Group auf eurer To-Do-Liste stehen, wenn man sich so ein Jahr anguckt? Mirko.
Ja, das sind unterschiedliche Aufgaben. Angefangen haben wir damit, dass wir diese Expert Group überhaupt ins Leben gerufen haben, gebildet haben, dass wir uns alle erstmal kennengelernt haben von den verschiedenen Universitäten. Und dann, das war im Proposal so vorgegeben, haben wir ein Paper geschrieben, die Guidelines for Good Science Communication, wo wir einerseits Wissenschaftskommunikation erst einmal definiert haben. Was verstehen wir als neuen Universitäten darunter, was Wissenschaftskommunikation ist? Es klingt vielleicht erst einmal einfach, war aber tatsächlich da schon eine große Herausforderung, sich, was das angeht, zu verständigen und dort einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wir haben in diesem Paper auch eine Bedarfsanalyse gemacht. Also wir haben geguckt, wie sind wir aufgestellt als Universitäten im Bereich Wissenschaftskommunikation und was ist noch nötig oder was wäre wünschenswert, was wir noch bräuchten. Und wir haben dann eben auch Guidelines, konkrete Richtlinien für eine gute Wissenschaftskommunikation dort umrissen. So, das war quasi unsere Aufgabe, unsere Arbeit in dem ersten Jahr. Im zweiten Jahr, da haben wir auch ein Paper geschrieben über Qualitätskriterien in der Wissenschaftskommunikation. Das war tatsächlich gar nicht vorgegeben. Das haben wir sozusagen freiwillig gemacht, weil wir einfach dieses erste Paper nochmal konkreter fassen und mehr ins Detail gehen wollten. Und jetzt aktuell sind wir dabei, dass wir zusammenfassen und zusammentragen, was wir an den Universitäten überhaupt im Bereich Wissenschaftskommunikation machen, welche Aktionen es gibt. Und wir planen und führen durch gemeinsame Aktionen. Das sind viele verschiedene Sachen. Beispielsweise, wir haben hier in Kiel die Science Show, dass Leute, DoktorandInnen aus anderen Universitäten hierher kommen, einen Kurs machen, Show Your Science bei Ulf und Catherine Simmons, und dann eben ausgebildet werden und auf die Bühne gehen und einen Vortrag halten vor einem öffentlichen Publikum. Und das ist so ein Beispiel einer gemeinsamen Aktivität. Ein anderes Beispiel ist, dass wir aktuell auch Videos produzieren von ForscherInnen. In unserem Fall in Kiel bin ich mit DoktorandInnen im Gespräch. So 1- bis 2-minütige Videos, was sie forschen, warum sie forschen und einfach sozusagen die Gesichter hinter der Forschung zu zeigen. Und diese Videos werden auch an allen Universitäten, die jetzt bei diesem konkreten Projekt mitmachen, produziert und werden dann über die CEU-Kanäle veröffentlicht. Das sind so jetzt einfach mal 2 Beispiele, so das, wovon, was wir so machen.
Das heißt, grundsätzlich stärkt es auf jeden Fall ja auch eine gewisse Vernetzung. Gerade wenn wir jetzt über das Thema Wissenschaftskommunikation sprechen, ist es ja schon ein Anliegen, Erfahrungswerte miteinander auszutauschen, voneinander zu lernen und insgesamt miteinander zu profitieren. Es geht da also gar nicht, wie man es vielleicht ja auch kennt, um gewisse Konkurrenzen ja dann auch, die durchaus zwischen Universitäten und Hochschulen mal da sind, sondern eher um ein ganzes Miteinander. Wie war das so für euch? Ihr bringt ja die Fachexpertise im Bereich Wissenschaftskommunikation mit. Ulf, jetzt an dich die Frage, gab es so Eindrücke oder Erfahrungswerte, wo du sagst, das war ganz neu für dich, das war auch für dich dementsprechend total nochmal gewinnbringend, da in diesen internationalen Austausch zu gehen?
Für mich war neu erstmal zu sehen, wie weit spielt eigentlich Wissenschaftskommunikation zum Beispiel bei der überfachlichen Qualifizierung eine Rolle. Also wie weit haben Menschen, die gerade im Studium, in der Promotion befindlich sind, die Möglichkeit da Sachen zu lernen oder auch praktisch umzusetzen. Das ist an den neuen Standorten sehr unterschiedlich. Also einige machen auch schon viel. Malta ist da zum Beispiel hervorzuheben. Brest hat dieses Programm Meine Doktorarbeit in 180 Sekunden in Landessprache auf Französisch. Aber andere haben durchaus Nachholbedarf und orientieren sich dann auch so ein bisschen an Erfolgskonzepten. Also was wir hier zum Beispiel in Kiel machen mit unserem Zertifikatsprogramm, ist ja einmal die Qualifizierung durch Workshops, durch Kurse, aber wir schicken die Leute ja auch in die Praxis. Das haben wir auch gemacht für CEU. Mirko hat die CEU Science Show erwähnt, also dass wir auch durch Workshops eben Leute die Gelegenheit gegeben haben, wie machen wir das hier in Kiel, um dann selber über die eigene Forschung zu sprechen. Wir bringen auch Leute zusammen aus verschiedenen Universitäten, um sich auszutauschen und vielleicht vor Ort dann auch etwas aufzubauen, was es noch gar nicht gab. Also wir hatten einen Kurs in Bodø in Norwegen im Februar. Da sind 2 DoktorandInnen auch nach Kiel gekommen, haben sich hier mit unseren Leuten Docs ausgetauscht, um sich Tipps zu holen. Und die haben jetzt auch in Bodø angefangen, so kleine Veranstaltungen wie eine Science Show bei uns eben auch so aufzubauen. Insofern, für mich war die Erfahrung, weniger selber allzu viel Neues kennenzulernen, als einfach die Erfahrung, die wir hier in Kiel bisher haben und die Expertise weitergeben zu dürfen, um auch ein Netzwerk zu ermöglichen und Sachen, die wir für gut halten, dann auch zu multiplizieren.
Jetzt ist ja relativ klar, auch einfach durch den Podcast hier und das Zertifikatsprogramm, hier sind natürlich viele Angebote für DoktorandInnen. Wie sieht das in CEU aus? Wir haben jetzt ein paar Sachen schon gehört, Mirko, die du gesagt hast, die mir auch primär die Zielgruppe DoktorandInnen haben. Gibt es sowas auch, also Wissenschaftskommunikation ist ja viel mehr als nur die Wissenschaftskommunikation, die DoktorandInnen betreiben können. Es gibt Dozierende, es gibt unterschiedliche kommunizierende Personen an einer Hochschule, um das mal ein bisschen breiter zu greifen, ohne konkret werden zu müssen. Also ob das jetzt eine Pressestelle ist oder. Greift CEU da auch?
Also es gibt zum Beispiel Joint Programs für Bachelor, Master, was erstmal Studierende betrifft, die eben gemeinsam an Kurse, viel auch digital, teilnehmen können, die dann von entsprechenden Universitäten angeboten werden und wo dann Studierende von allen neuen Plätzen mitmachen können. wo man natürlich voneinander lernt, aber es gibt auch Work Packages, wo es wirklich um die um gemeinsame Forschungsprojekte geht, die dann natürlich auch wissenschaftskommunikativ ja vorgestellt werden müssen. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das ist der Ozeanograph. Das war ein Forschungsschiff, was in Danz zum Beispiel eine Fahrt begonnen hat und wo dann an den entsprechenden oder an einigen der Stellen der genannten Städte dann eben Leute hinzugekommen sind, die gemeinsame Forschung gemacht haben einerseits, aber die auch Wissenschaftskommunikation über die Forschung in CEU betrieben haben. Das ist insofern auch wichtig, diese Gemeinsamkeiten zu haben, weil man kann sich ja fragen, warum überhaupt 9 Städte und ein EU-gefördertes Projekt zu Wissenschaft, Lehre und Lernen. Ein Grund ist einfach, dass wir in Europa auch mehr denn je zusammenrücken müssen, wenn es um demokratische Werte geht, um Freiheit der Forschung, um Freiheit der Lehre. Wir müssen zusammenrücken, gerade wenn wir auch sehen, was sonst so in der Welt passiert, was in den USA zum Beispiel passiert. Einfach so einen starken Pol hier zu haben, der Gemeinsamkeit der Freiheit in Forschung, Lehre und demokratische Werte auch zu lernen. Das gehört auch mit dazu, dieser Austausch.
Jetzt habe ich ja selber hier an der CAU studiert. Und ich frage mich, wie kann man jetzt Teil dessen werden? Also ist das irgendwie total bekannt? Wird das über Dozierende auch beworben oder durch Angebote? Wie kann ich quasi sagen, so ein Austausch oder so eine International Science Show, das ist das, was mich eigentlich richtig doll reizt. Kann ich an einem CEU-Angebot teilnehmen explizit? Wie funktioniert das?
Also was auf jeden Fall eine sehr gute Informationsquelle ist, um sich zu informieren, was CEU alles für einen parat hält oder bietet, ist einfach die Internetseite. Dort kann man auch direkt eingeben, zu welcher Statusgruppe man gehört und was einen interessiert und bekommt da unglaublich viele Angebote. Also das ist wirklich sehr breit gefächert, was man da alles machen kann. Aber wir gehen natürlich auch auf die, in unserem Fall, weil wir am Graduiertenzentrum arbeiten, DoktorandInnen natürlich aktiv zu. Und sagen denen oder schreiben denen halt, was sie machen können, was sie für Möglichkeiten haben. Zum Beispiel unsere Kolleginnen hier, Claudia Orage, Sabine Milde, arbeiten mit KollegInnen innerhalb des CEU-Kontext immer daran, Kurse, die in den lokalen Universitäten stattfinden, zu öffnen für andere Universitäten. Eben was auf der Ebene der DoktorandInnen passiert. Das heißt, das sind in der Regel Online-Kurse, weil es das natürlich einfacher macht, daran teilzunehmen. Dann kann man ja noch in der eigenen Stadt bleiben und muss nicht reisen. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute und relativ niedrigschwellige, würde ich auch behaupten, Möglichkeit, dann auch ein Angebot wahrzunehmen und auch mit anderen Doktoranden in diesem Fall von anderen Universitäten in Kontakt zu kommen.
Häufig ist ja ein Kritikpunkt, aber ein Argument von Studis oder auch DoktorandInnen, dass sie sagen, Faktor Zeit, was soll ich eigentlich noch machen? Wahrscheinlich muss ich auch noch ganz viel arbeiten, um überhaupt den Lebensunterhalt finanzieren zu können. Wie ist das? Bietet CEU da Anrechnungsmöglichkeiten oder dass man sagt, Mensch, das und das Angebot macht ihr, unabhängig davon, dass es ja auch irgendwo wie ein Auslandssemester, so sehe ich das jetzt gerade, irgendwie vielleicht menschlich mir ganz viel mitgeben kann, nehme ich aber auch noch Punkte mit oder kann das mir als, Zertifikat wäre wahrscheinlich übertrieben, wenn ich jetzt ans ZFS denke, aber als einen Kurs sozusagen mit aufschreiben lassen, dass ich am Ende meines Studiums das auf jeden Fall da stehen habe, ist so nichts vehement.
Also Zertifikat im Sinne von Bescheinigung.
Ja.
Ne, wenn wir hier auf Deutsch von Zertifikaten sprechen, meinen wir oft so ein Programm, also wie unser Wissenschaftskommunikationszertifikatsprogramm. Aber Bescheinigung für einzelne Kurse gibt es natürlich auch. Wir hatten im September eine CEU Science Show, wo eben aus fast allen Universitäten der Allianz DoktorandInnen hierher gekommen sind, dreitägigen Workshop hatten mit Kathleen und mir und dann auch auf der Bühne waren. Das kriegen die dann eben auch entsprechend bescheinigt. Nicht in ECTS, die wir hier für Docs ja gar nicht vergeben, aber in Zeitstunden, die auch benötigen zum Teil, weil sie in einigen Städten gewisse Weiterbildung machen müssen, und das dann auch nachweisen können müssen. Das heißt, das gibt es auf jeden Fall. Dann ist es für Studierende, Bachelor, Master, glaube ich, zum Teil unterschiedlich geregelt. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Es gibt dazu auch ein Work-Package, wo genau das stattfindet. Aber das, was du meinst, dass es die Möglichkeit gibt, dann eben dafür auch Bescheinigungen oder vielleicht sogar Punkte zu kriegen, das gibt es schon. Es ist natürlich so, dass CEU jetzt eine Phase ist, die noch weiter ausgebaut wird und wo man auch daran beständig arbeitet, bestimmte vereinheitlichte Linien zu finden. Denn man kann sich ja vorstellen, dass gerade sowas wie ECTS-Punkte oder ECTS-Punkte ja oder nein, SWS und so weiter, dass das bei neuen Universitäten teilweise sehr unterschiedlich auch definiert ist. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die es auch in CEU gibt, die gelöst werden muss für so ein gemeinsames Programm. Das ist aber ein anderes Work-Package, was da genau raufschaut. Das gibt es aber auch.
Wir werden uns ja später eher eure Vision im Bereich Wissenschaftskommunikation noch angucken. Deshalb ganz kurz an den Punkt. CEU ist ja eine Förderung. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch ja ganz klar definierte Förderzeiträume geben. Wie ist da die Struktur?
Ja, also der Förderzeitraum für die aktuelle Phase CEU läuft bis Ende 2026. Das heißt natürlich bei EU-Projekten auch immer, dass die nachhaltig sein sollen. Es wird wahrscheinlich mit CEU noch weitergehen nach 2026, aber dennoch ist die Idee eigentlich innerhalb dieser Zeit dann auch Sachen zu fördern oder auf die Beine zu stellen, die dann selbstständig nachhaltig wirken können. Wenn es um Ressourcen, finanzielle Ressourcen geht, dann ist einiges sicherlich immer schwierig, das kann man sich leicht vorstellen, aber wenn es zum Beispiel so etwas geht wie ein Netzwerk zu bilden, ich denke jetzt erstmal nur an unseren Bereich Wissenschaftskommunikation und DoktorandInnen, das ist ja erstmal was nichts kostet, wenn die sich untereinander vernetzen und wir haben da viele Leute, die einfach sehr viel Lust auf Wissenschaftskommunikation haben und voneinander lernen, um dann, wie ich das am Beispiel Bolifon erzählt habe, dann auch selber was zu machen bei sich zu Hause. Und viele hören eben erst von bestimmten Möglichkeiten über so eine Allianz das erste Mal und bauen dann vielleicht ein bisschen was auf, wie wir das auch in Kiel hier auch haben mit Kaleidoscope Dialogues oder Pint of Science haben wir ja auch welche, die sich hier engagieren. Und das kann dann durchaus auch nachhaltig sein, weil das einfach Menschen sind, die dafür brennen und die sowas auch selbst organisieren möchten.
Die genannten Sachen packe ich natürlich in die Shownotes. Pint of Science wurde uns hier schon wunderbar vorgestellt. Kaleidoscope
Dialogues. Ja.
Noch nicht. Wir hatten noch niemanden hier zu Gast, der da tatsächlich mitwirkt im Science-Show-Film. Da sehen wir mindestens zwei, die auf jeden Fall mitgewirkt haben und teilweise ja noch mitwirken. Duigo ist doch auch noch immer dabei. Ja, nicken. So, jetzt haben wir ja relativ viel über Wissenschaftskommunikation geredet und im Podcast haben wir auch ganz viele unterschiedliche Definitionen. Ich finde es ja immer ganz spannend, dadurch, dass das eure tägliche Thematik ist, zu fragen, was für euch Wissenschaftskommunikation ist. Ich finde auch spannend, dass das ein Themenfeld ist, wo man nicht sagen kann, ich schlage jetzt mal Seite XY auf und das ist die generelle Definition, die universell greift und verwendet wird. Also auch das durften wir hier ja schon erleben. Es gibt durchaus unterschiedliche Abgrenzungen, wo Wissenschaftskommunikation ist und wo andere das vielleicht dann eher als Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit betrachten würden und auch umgekehrt. Also manche, da nehme ich jetzt vielleicht ein bisschen was vorweg, betrachten dann interne Wissenschaftskommunikation nicht mehr als Wissenschaftskommunikation, sondern als Austausch zwischen Forschenden, so ungefähr, weil sie so weit schon im Outreach stehen, dass das für sie da irgendwie eine Abgrenzung darstellt. Was ist denn nun Wissenschaftskommunikation eurer Meinung nach? Mirko, Ulf haben wir dazu gehört vor ein paar Jahren. Das ist natürlich spannend für unsere aufmerksamen ZuhörerInnen, gleich mal zu schauen, ob das noch deckungsgleich ist. Aber fangen wir mal mit dir an.
Ich würde zwei Antworten sozusagen darauf geben. Einmal das, was wir, wenn wir die DoktorandInnen zum Auftaktgespräch für das Zertifikatsprogramm Wissenschaftskommunikation, wenn wir die da treffen, dann reden wir immer erst einmal grundsätzlich über Wissenschaftskommunikation, bevor wir dann überhaupt auf das Zertifikatsprogramm an sich und wie das alles läuft zu sprechen kommen. Und wir nähern uns diesem Feld immer mit der Unterscheidung zwischen interner und externer Wissenschaftskommunikation. Das ist natürlich nicht trennscharf zu sehen oder nicht ganz scharf zu urteilen, aber ich finde, das gibt schon mal oder so für den Einstieg oder die erste Beschäftigung mit Wissenschaftskommunikation ist das schon sehr hilfreich, um das zu verstehen. Was wir damit meinen, wenn wir sagen Wissenschaftskommunikation, dann ist es ja in der Regel externe Wissenschaftskommunikation, das heißt an Leute, die fachfremd sind. Aber es kann natürlich auch interne Wissenschaftskommunikation geben oder es gibt sie an Leute, die eben in dem eigenen Fachbereich arbeiten. Aber wir, wie gesagt, gehen dann in der Regel oder wir fokussieren uns ja auf die externe Wissenschaftskommunikation. Und sozusagen die zweite Antwort ist die CEU-Antwort. Und zwar haben wir im ersten Jahr in Malta darüber gesprochen, was wir unter Wissenschaftskommunikation verstehen und haben eine gemeinsame Definition erarbeitet. Alle 9 Universitäten. Und dort haben wir, ich würde sagen, 3 Dinge herausgestellt, die uns dabei wichtig sind. Das ist dann, dass es nicht nur um die Kommunikation von Erkenntnissen und Ergebnissen geht, sondern auch um Prozesse, um Methoden, aber auch Auswirkungen von Wissenschaft. Wir haben verschiedene Zielgruppen, mögliche Zielgruppen definiert. Da haben wir auch WissenschaftlerInnen mit eingeschlossen, aber wir zielen, wie gesagt, eher auf Externe ab. Also wir haben da als Beispiele dann öffentliche Verwaltung, politische EntscheidungsträgerInnen, aber natürlich auch die interessierte Öffentlichkeit genannt. Und der dritte Punkt war, dass es eben nicht eine einseitige Kommunikation ist oder eine sozusagen One-Way-Communication, sondern eben, dass es auch Dialogformate mit einschließt, partizipatorische Wissenschaftskommunikation, Dialog. Ja, Formate, dass es eben da auch einen Austausch gibt und nicht einfach, in Anführungsstrichen einfach, ja, Wissenschaft einseitig in eine Richtung kommuniziert wird, ja, sondern dass es eben auch diskursiv betrachtet wird.
Ja. Ja, ich glaube, im Blick auf die Thematik von vorhin ist es, glaube ich, immer auch bei externer Wissenschaftskommunikation natürlich ein wertvoller Ansatz zu sagen, man betrachtet das Publikum auf Augenhöhe und als Wertschätzung beziehungsweise mehr oder weniger ja auch als kleinen Schatz, wenn man an das Feedback denkt, und umgekehrt fühlt es sich nicht als eine Art Belehrung oder als eine reine Informationsvermittlung an, sondern eben als ein, wir nehmen euch einmal mit und zeigen, was hier so wie funktioniert, und trotzdem ist uns euer Feedback besonders wichtig, gerade weil wir ganz viel Forschung ja für die Gesellschaft machen, ist natürlich wichtig zu wissen, was beschäftigt die Gesellschaft und was hat dann auch eine Gesellschaft dazu irgendwie für Fragen zu den Themen, die wir hier sozusagen zerdenken und beforschen. Ulf, was ist es denn bei dir? Würdest du es 1:1 genauso definieren? War es schon die perfekte Definition, die wir nun ans Nachschlagewerk einreichen sollten?
Sollten wir tunlichst nicht, weil natürlich da verschiedene Auffassungen, auch eigene Definitionen zu existieren. Oftmals ist es aber so, dass man dasselbe meint, aber vielleicht das anders definieren würde. Ich war mal in der Diskussion, wo es um Schlüsselkompetenzen ging, auf einer Tagung, da hat jemand gesagt, call it a rose-spotted elephant. Letztendlich meinen wir dasselbe, auch wenn wir es unterschiedlich bezeichnen. Ja, für mich, ich habe extra nicht nochmal in den alten Podcast reingehört, weil ich mich nicht beeinflussen wollte. Für mich, so wie wir es hier verstehen, also auch zusammen mit den DoktorandInnen, Studierenden, so wie wir es lehren und Leute auch tun lassen, ist es tatsächlich die Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte an Menschen, die da drüber wenig bis gar nichts wissen. Das kann also, können Leute außerhalb des akademischen Bereichs sein, müssen es aber nicht mal, weil vielleicht jemand, die oder der selbst Geschichte oder Politik studiert hat oder da sogar promoviert, vielleicht über Genetik oder Umweltgeografie überhaupt gar keine Ahnung hat. Und diese Unterscheidung, also wo fangen eigentlich ExpertInnen an, wo fangen LaienInnen an? Ich glaube, Carsten Könnecker hat mal gesagt, das ist die Unterscheidung zwischen Experten und Laien, ist in der WISCOM so zweckdienlich wie ein Schaufelradbagger beim Sandbogenbau. Und das stimmt auch. Also für mich ist es wirklich die Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte an Menschen, die davon wenig bis nicht wissen. Das können auch wissenschaftliche Inhalte sein, die jetzt nicht unbedingt zur eigenen Forschung gehören. Ich weiß, einige, die das hören werden, sind da vielleicht ganz anderer Meinung, und natürlich muss es entsprechend auch korrekt alles wiedergegeben werden, gerade wenn das nicht das eigene Forschungsthema ist. Aber trotzdem brauchen wir Menschen, die das eben können, also wissenschaftliche Inhalte, auch wenn es nicht die eigenen sind, an andere zu vermitteln.
Ja, ich durfte ein SFB mal begleiten und da, also ich fand das sinnbildlich. Und seitdem ist auch meine Absteckung, was Wissenschaftskommunikation betrifft, eher ein Stück schon weiter hinzu. Sobald interdisziplinäre Forschung beginnt, reden wir von Wissenschaftskommunikation, weil die wirklich davon erzählt haben, es waren Erfahrungsberichte, da saßen MaterialwissenschaftlerInnen mit ElektrotechnikerInnen und viel mehr an einem Tisch, MedizinerInnen beispielsweise auch, und die haben nicht die gleiche Sprache gesprochen. Das klingt jetzt erstmal für manche vielleicht, sie haben wahrscheinlich auf Englisch oder Deutsch erstmal miteinander kommuniziert, ja, aber in ihrem Fachvokabular. Und das ist teilweise, auch hier in dem Podcast haben wir das ja immer wieder mit jungen DoktorandInnen, die auch das als große Herausforderung beschreiben, erstmal dieses wieder von diesem Fachvokabular runterbrechen auf eine primäre Informationsvermittlung, die auch fachexterne, Fachfremde verstehen können. Und als quasi sie angefangen haben, innerhalb von Retreats ihr Vokabular miteinander zu teilen. Ich habe es dann irgendwann, glaube ich, eine gemeinsame Sprache oder ein gemeinsames Nachsterbenwerk genannt, weiß ich gar nicht mehr so genau. Da kamen plötzlich unheimlich interessante Fragestellungen bei raus und Forschung und weitere Forschungsanträge und Projekte sozusagen, nur durch diesen Austausch. Alleine das fand ich total interessant und seitdem ist es für mich so, dass ich sage, Wissenschaftskommunikation startet bereits dort. Und damit meine ich dann nicht interne, weil interne ist für mich dann wirklich nur im eigenen Fach.
Ja, das erinnert mich auch an etwas, was du vorhin gesagt hast. Also vielleicht gibt es auch welche, gerade wenn man promoviert, als Betreuerin, Betreuer, die sagen, naja, dafür hast du keine Zeit, konzentriere dich mal lieber auf dein Fach und dass du vorankommst, was ich sicherlich auch verstehen kann. Wir haben aber viele bei uns DoktorandInnen, die sagen, das, was ich bei euch gelernt habe, also in Wissenschaftskommunikation, auch wenn es da um die Vermittlung an Fachfremde ging, das hat mich auch intern total weitergebracht, weil ich einfach lerne, wie komme ich auf den Punkt, wie strukturiere ich Sachen, wie mache ich Sachen nachvollziehbar, und das kann ja auch sehr spezifisch, fachspezifisch schon sein, aber auch da muss ich mich erklären können, warum forschen wir daran, was wir gerade machen, warum möchte ich mich mit anderen in diesem Fach verbinden und mit denen vielleicht zusammen forschen. Man muss vielleicht auch lernen, wie traut man sich überhaupt erstmal auf andere zuzugehen, wie wirklich auf der Bühne, wie wirklich im Zwiegespräch, und was die bei uns lernen, wo es um Wissenschaftskommunikation an Fachfremde geht, dann nehmen die Leute auch sehr, sehr viel für die fachinterne Kommunikation mit. Also die profitieren auf jeden Fall davon.
Das fand ich so spannend bei Peter Anfang des Jahres, dass er meinte, es ist quasi eine Sache, dass ich jetzt noch einen größeren Toolkasten habe, wenn ich auf internationale Konferenzen fahre oder Kongresse, weil ich dann doch nochmal meine Präsentation anders gestalten kann, als es vielleicht 10 relativ ähnliche Präsentationen vor mir gemacht haben. Und auf der anderen Seite, das war für mich ein total, das habe ich davor noch nicht ein einziges Mal gehört und ich fand es so einleuchtend, hat er ja auch gesagt, manchmal steckt man so tief drin in seiner Forschung, dass man mehr oder weniger den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und wenn man dann plötzlich extern kommuniziert und da Nachfragen bekommt, ist das auch wie so eine Art Rückversicherung. Kann ich das so A beantworten? Oder fällt mir dadurch vielleicht auch auf, dass ich an der einen oder anderen Stelle selber noch eine Unsicherheit habe, die manchmal völlig irrelevant für meine Forschungsarbeit ist? Das kennen wir alle. Wenn man irgendwie extern kommuniziert, kommen natürlich alle möglichen Fragen auf einen zu. Oder ist es eine Nachfrage, wo ich sage, das habe ich irgendwie gar nicht noch so berücksichtigt. Da müsste ich vielleicht selber noch mal drauf gucken. Also dieses Bauchgefühl, was er dann hat, wenn er extern kommuniziert und sich sozusagen immer wieder daran bemisst, das fand ich total, schlüssig. Und das ist sozusagen das, was er auch meinte, weshalb er diese Wechselwirkung so stark und so groß in den Fokus nimmt, weshalb er das eben nicht einseitig betrachtet oder ein nice to have quasi externe Wissenschaftskommunikation, sondern eher als ein must have auch für die WissenschaftlerInnen in dem Punkt. Also es war nochmal eine besondere Aussage von ihm, fand ich, Anfang des Jahres dahingehend. Also er hat das total so bestätigt.
ist auch nochmal ein Grund für die Frage, wozu CEU, weil das etwas ist, was auch immer mehr gefordert wird, also Wissenschaft auch vermitteln zu können an Fachfremde, auch Verständnis vermitteln zu können für ein Fach, für einen Forschungsgegenstand, auch das, was du vorhin gesagt hast, wie wird überhaupt gearbeitet, dafür Verständnis zu erwirken, offen zu sein für den Dialog. Mag Leute geben, die das auf natürliche Art und Weise können, aber andere müssen das eben lernen. Und für sowas eben auch CEU, um sich zu vernetzen und Menschen in all den Städten die Gelegenheit zu geben, genau das zu tun. Wir können jetzt natürlich nicht aus Kiel ständig rumreisen, in alle Städte fahren und da Kurse anbieten, aber wir können zumindest erzählen, wie wir das machen, denn wir haben durchaus engagierte Menschen auch an den anderen Standorten innerhalb der CEU-Allianz, die dann eben das weiterentwickeln können, basierend auf gegenseitigen Ideen auch von uns.
Ja, ich glaube, das war so meine Entwicklung in diesem Jahr, dass ich gesagt habe, Wissenschaftskommunikation erfüllt dahingehend nicht nur, dass man sagt, in den Werten einer Demokratie kommuniziert man Wissenschaft. Nein, ich bin der Meinung, externe Wissenschaftskommunikation hat da das Potenzial, tatsächlich demokratiebildende Maßnahmen voranzutreiben und die sozusagen in diesem Prozess der Kommunikation zwischen WissenschaftlerInnen und der Gesellschaft in dem Moment auch voranzutreiben und zu schärfen. Und wenn man dann wieder es schafft, eben durch transparente Arbeitsweisen einer ForscherInnen da irgendwie einen Einblick zu verschaffen, wie funktioniert Forschung überhaupt, dann ist das auch meiner Meinung nach ganz viele oder sind das ganz viele wichtige Erkenntnisse, die man wiederum auf ein demokratisches Miteinander beziehen kann, wo man sehr gut einen Bogen spannen kann, wissenschaftliche Werte da auf einen gesamtgesellschaftlichen zu transferieren. Also ich sehe da unheimlich viel Potenzial noch für die Zukunft, obwohl die momentane Situation durchaus auch Frustration einspüren lässt, glaube ich, kann Wissenschaftskommunikation auf jeden Fall eine ganz große Rolle spielen und hat da noch ganz viel Wirkungsmöglichkeiten dann in der Zukunft dahingehend. Jetzt haben wir viele schöne Sachen besprochen, das jetzt nicht, aber was es schon gibt, das ist natürlich super und großartig. Es ist natürlich auch erstmal eine Herausforderung bei neuen Standorten, auch da eine gemeinsame Sprache zu finden, auch da zu gucken, wo sind vielleicht unterschiedliche Bedarfe, die werden an der einen Universität so aussehen. Du meintest, die eine Universität hat vielleicht schon Programme dahingehend, die anderen machen vielleicht noch gar nichts im Bereich Wissenschaftskommunikation oder nur rudimentär. Was waren so Herausforderungen, die ihr dahingehend bei der Arbeit hattet? Macht es da auch einen Unterschied, dass wir von internationaler Wissenschaftskommunikation sprechen? Oder kann man sagen, also ob jetzt Wissenschaftskommunikation hier oder international, das macht dann eigentlich nicht wirklich den Unterschied. Viscom bleibt Viscom. Marco.
Ja, das mit der gemeinsamen Sprache sprechen kann man ganz wortwörtlich verstehen. Da wir ja alle unterschiedliche Muttersprachen haben, reden wir natürlich Englisch. Aber das, was wir meinen, was wir denken, müssen wir natürlich dann auf Englisch alle ausdrücken und uns dann auf Englisch verständigen. Und das ist dann häufig gar nicht mal so einfach oder es braucht vielleicht ein bisschen länger, um wirklich uns gegenseitig zu verstehen. Das ist eine Herausforderung. Ich finde, die meistern wir sehr gut. Aber das ist auf jeden Fall schon mal so, ja, ein Punkt. Und ein anderer Punkt, ja, ist natürlich, dass wir verschiedene Erfahrungen haben, verschiedene Hintergründe und verschieden viel auch in der Wissenschaftskommunikation machen und auch vorhaben. Und da dann eben auch, ja, zusammenzukommen, kann auf jeden Fall auch herausfordernd sein. Ja.
Es ist ja ein Thema, haben wir schon gesagt, an sich ist das bei CEU, sollte das keine Rolle spielen, weil es eben ein EU-Bündnis darstellt. Aber durchaus haben wir in der Forschung und ich glaube in jedem beruflichen Setting natürlich auch einfach unterschiedliche AkteurInnen mit unterschiedlichen Interessen dann nochmal. Ist das manchmal doch auch eine Problematik, dass da eben ein Bündnis und 9 Einzeluniversitäten dastehen, die natürlich irgendwo auch Universitätsinteressen haben und eben innerhalb dieses Bündnisses aber natürlich wirken wollen, ohne dieses Bündnis jetzt an sich zu schwächen. Das muss man ja ganz klar sagen, an der Universität gibt es gewisse Strategien, es gibt gewisse Ausrichtungen und da ist jetzt nicht immer alles Hand in Hand, sondern durchaus gibt es auch dort Interessenskonflikte. Das weiß ich natürlich nicht, ob ihr da jetzt einfach so drüber reden könnt, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich schon auch mal ein Ding ist, was man mit berücksichtigen muss, einfach in der Forschungswelt. Ulf?
Wenn es um die Forschung geht, das kann ich nicht so pauschal beantworten, weil das kommt ja natürlich auch auf den Forschungsbereich und die einzelnen Arbeitsgruppen an. Also wenn es um Zusammenarbeit und Transparenz geht. Aber wenn ich an die anderen Sachen denke, die in CU auch eine Rolle spielen, also gerade wenn es um Ausbildung geht, Studierende, Promovierende, da denke ich, spielt Transparenz schon eine ganz große Rolle. Natürlich ist es auch mit Aufwand verbunden, so ein großes Projekt, gerade wenn 9 Unis beteiligt sind. Und jede einzelne Universität mag auch immer erstmal denken, was haben wir persönlich als Uni XY davon? Aber gerade wenn wir so wieder an diesen europäischen Gedanken denken, also zusammenzustehen, Werte, gemeinsame Werte zu teilen, gemeinsame Visionen zu teilen, da finde ich, ist das leicht zu beantworten, warum man dann eben auch eine gemeinsame Strategie finden sollte als European University of the Seas.
Würdet ihr sagen, dass da auch unterschiedliche Wissenschaftskulturen zu erkennen sind oder ist es dann doch innerhalb der EU recht ähnlich? Ich weiß, auch da kann ich mich an den Podcast mit Peter tatsächlich erinnern, lustig, vielleicht zweimal heute hier wieder vertreten, der auch gesagt hat, er liebt internationale Kongresse, war selbst, ich glaube, inzwischen mehrere Male auch in Afrika und da war für ihn auch ein gigantischer Mehrwert, nicht nur der fachliche Austausch, sondern eben auch den Einblick in unterschiedliche Wissenschaftskulturen, in unterschiedliche Arbeitsweisen. Wie erlebt ihr das in CEU?
Also da spielt kulturelle Diversität auf jeden Fall eine hohe Rolle. Wenn wir an Wissenschaftskultur denken, das geht ja schon los, unterschiedliche Fachrichtungen können unterschiedliche Arbeitsweisen, Kulturen haben. Können unterschiedliche Arbeitsgruppen, AGs sein, die eine unterschiedliche Kultur pflegen. Das ist das, also das kann bis auf die untere Ebene gehen. Und dann gibt es natürlich eben diese landeskulturellen Sachen auch, nicht nur durch die Universitäten vertretenen Länder selbst, sondern auch durch alle, die von überall her aus der Welt kommen, ihre eigenen kulturellen Aspekte mitbringen, mit reinbringen, vielleicht umdenken, was ganz Neues lernen müssen. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll, dass Menschen auch neue Perspektiven kennenlernen, vielleicht einnehmen können, um da voneinander und miteinander zu lernen. Das hat natürlich auch mit Respekt und Toleranz oft zu tun, gerade wenn es darum geht, gemeinsam stark zu sein, auch in der Welt der Wissenschaft und wenn es darum geht, auch als VertreterInnen in der Wissenschaft Demokratie zu vertreten und zu stärken.
Das stelle ich mir wiederum als extrem wertvollen Schatz vor, wenn ich mir vorstelle, auf Makroebene erstmal, das auf eine Mikroebene wieder auf den, also jetzt nicht auf den eigenen Standort an sich zu fokussieren, sondern einfach auf die Wissenschaftskommunikation, die dann hier wiederum die Uni Kiel wieder betreibt und auch vielleicht fahren möchte, da auch zu lernen von dem, was man dann dort erlebt hat, um es dann wieder vielleicht auch gesamtgesellschaftlich zu denken. Ja, Stereotype, Klischees, denen man einfach ja sowieso schon begegnet, aber dann einfach noch der Erfahrungsschatz da ja ein ganz anderer, ein viel, viel größerer ist und man deutlich präventiver seine Wissenschaftskommunikation dahingehend aufstellen kann. Mirko, jetzt seid ihr an einem Punkt, wo ihr wisst, nächstes Jahr ist erstmal ein Ende der Förderung. Wahrscheinlich gibt es eine Weiterförderung. Was sind denn Ziele, wo du sagst, das steht jetzt noch an, das haben wir uns als To-Do mitgenommen, das ist uns irgendwo auch eine, ja, Herzensangelegenheit ist immer so gleich so ein schweres Wort, aber das wäre, ist uns wichtig, dass wir das noch innerhalb von CEU im Bereich Wissenschaftskommunikation in der Zukunft umsetzen.
Das sind im Wesentlichen zwei Punkte. Einmal das, was ich auch schon oder wir besprochen haben, dass wir weiterhin gemeinsame Aktionen planen und durchführen in der Wissenschaftskommunikation. Das werden wir weitermachen. Im Proposal steht eine interessante Zahl von 72, die wir mindestens erreichen müssen. Wir haben uns alle gefragt, warum 72?
72 Formate oder 72 Tage oder
72 Aktivitäten. Ja, nicht 50, nicht 75, 72. Ja, wir haben es so hingenommen und wir haben es, glaube ich, mittlerweile auch schon gut erreicht oder sind auf einem guten Weg und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Und der zweite Punkt, der jetzt noch ansteht ist, und das wollen wir auch bei unserem nächsten und vorerst dann auch letzten persönlichen Treffen in Faro dann nächstes Jahr angehen, ist, dass wir überlegen, wenn es weitergeht, und auch wenn es mit Wissenschaftskommunikation in CU weitergeht, was sind dann Punkte, die uns wichtig sind, die wir weiterführen wollen? Einfach um diese unseren Input quasi von der Basis, sage ich mal, nach oben zu tragen und zu formulieren, was wir wichtig finden für die Leute, die dann eben am Ende die Entscheidung treffen, ob es weitergeht und wie es weitergeht.
Dann habe ich noch eine letzte Frage, um das Kapitel Herausforderungen auch abzuschließen. Jetzt bin ich natürlich auf der Seite der Medien und erlebe das selber immer wieder, dass gerade wenn zielgruppenspezifisch kommuniziert werden soll, das natürlich sehr an Kommunikationskanäle geknüpft ist und viele dann doch entweder einen unterschiedlichen Erfahrungswert haben, vielleicht auch einfach eine unterschiedliche, ja, ich will nicht sagen eine andere Gesellschaft, aber das frage ich mich gerade. Konsumiert Deutschland anders Wissenschaftskommunikation als vielleicht Teile in Spanien oder Italien? Sagt man hier stärkerer Fokus auf Social Media und da eher, boah, nee, also Radiobeiträge, das ist es noch? Oder habt ihr da was derartiges erlebt? Gibt es da auch den ja durchaus immer wieder berechtigt diskutierten Gedanken oder die angezogene Handbremse, wenn es darum geht, Wissenschaftskommunikation überhaupt auch ein bisschen zu öffnen, wenn es um Social Media jetzt beispielsweise geht? Oder erlebt ihr da eher deutliche Offenheit? Was ist da so überhaupt der Erfahrungswert?
Also ich muss sagen, von dem, was ich mitbekomme, kann ich keine großen Unterschiede zu dem, was wir machen oder was in Deutschland losgeht, jetzt was Formate oder Medien angeht, erkennen. Also es gibt ja die European Researchers Night beispielsweise, steckt ja schon im Namen und das machen wir in CEU, da fördern wir ja auch weiter. Das ist ja immer der letzte Freitag im September, der an vielen verschiedenen Standorten in Europa stattfindet und auch an den CEU-Standorten. Das ist eben zum Beispiel eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Oder was Ulf ja auch schon meinte, My PhD in 180 Seconds ist dann natürlich kürzer als unsere Science Show mit circa 10-minütigen Vorträgen, aber ist eben ja auch ein Vortragsformat über die eigene Forschung.
Ja. Ich würde ganz gerne ergänzen zum Thema Social Media und der Umgang damit. Ich denke, da gibt es tatsächlich auch so die gleichen Herausforderungen an verschiedenen Standorten. Es wird ja auch viel diskutiert, wie weit sind bestimmte Formen da, nicht nur Social Media, überhaupt digital nutzbar, auch für Wissenschaftskommunikation und wo sind die Grenzen. Man muss ja auch sagen, dass so Formate wie YouTube, Instagram, TikTok ursprünglich nicht für Wissenschaftskommunikation geschaffen wurden, sondern reine Unterhaltungsplattformen sind. Das heißt also, die Tools sind da, aber nicht ursprünglich für Wissenschaftskommunikation, werden aber natürlich mittlerweile auch für Wissenschaftskommunikation genutzt. Einerseits ist es eine Möglichkeit, eben da eine größere Reichweite zu erzielen, auch mehr Leute zu informieren, auf die Seite der Wissenschaft vielleicht zu holen, dafür zu interessieren. Aber man muss natürlich auch die Grenzen kennen, die solche Formate bieten. Also bei TikTok zum Beispiel einfach die zeitliche Begrenzung. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass das auch eine Rolle spielt und auch spielen sollte, damit eben nicht nur negative Nutzung, die natürlich auch existiert von solchen Plattformen in der Welt draußen ist, sondern eben auch dieses vielleicht positive Gegengewicht im Rahmen der Möglichkeiten.
Ja, also dadurch, dass gerade TikTok, Snapchat genauso und YouTube Shorts natürlich auch, sind inzwischen alles Plattformen oder Formate, die kaum noch, so wie mal früher bei YouTube in der Beschreibung, irgendwelche Quellennachweise, also die Community ist eine andere, die werden jetzt nicht per se nach den Quellen Ausschau halten oder das hinterfragen und das lädt natürlich dazu ein, sich auch wissenschaftlich zu inszenieren, so möchte ich es mal nennen, ohne WissenschaftlerIn zu sein. Und das, glaube ich, konnte man inzwischen relativ gut beobachten, gerade auf einer Plattform wie TikTok, was dann ein Algorithmus auch für eine Dynamik haben kann. Und wenn es darum geht, Fake News zu verbreiten, ist das meiner Meinung nach mit einer der Variablen, die nicht zu unterschätzen ist. Und eine der Variablen, wo man einfach auch eine starke Position von Seiten der Wissenschaft einnehmen sollte, indem man sich auch dieser Plattform öffnet, um da eine Dynamik irgendwo auch einzudämmen, die längst schon fortgeschritten ist. Das muss man an der Stelle relativ klar sagen. Also es reicht, finde ich, aus, wenn man da einen weißen Kittel anzieht und ich mache mir noch 2, 3 Reagenzgläser da hinten, dann bin ich aber Minimum habilitiert und dann kann ich sagen, was ich will, so mehr oder weniger. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen provokant formuliert, aber ich denke, das ist leider nicht ganz so weit weg von der Realität ist. Diese Dinge zu hinterfragen, das sind auch erstmal Tools, die man den UserInnen an der Stelle beibringen muss und mitbringen muss. Und das passiert noch nicht wirklich flächendeckend an den Schulen, dass man über Medienkompetenz und Mediennutzung spricht, ohne das Ganze zu verteufeln, sondern einfach kritischen Umgang damit schärft, um da sicherer durch diese Welt gehen zu können.
Machen wir ein ganz anderes Fenster auf, aber stimme ich dir zu, dass das natürlich wichtig ist. Also Medientraining finde ich, ich hätte gerne ein anderes Wort für, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Also das zu lernen, wie gehe ich mit diesen ganzen vielen Informationen um, die von außen kommen. Also früher, weiß ich nicht, vielleicht vor 30 Jahren oder so, da war es noch übersichtlich. Man hatte früher nur die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, dann kamen die privaten dazu und auch Zeitungen waren übersichtlich. Und jetzt ist es natürlich unglaublich viel. Und was können wir jungen Menschen bieten zu lernen, wie filter ich das auch nach Seriosität und was kann ich ernst nehmen und wo muss ich vielleicht kritischer drauf gucken? Und das ist natürlich leicht zu sagen, das ist Aufgabe der Schulen, das zu machen. Aber die Schulen müssen auch natürlich erstmal ihre Lehrpläne überhaupt erfüllen können. Und was können Schulen leisten darüber hinaus? Und das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, da für Lösungen zu finden. Aber ich sehe das tatsächlich als gesellschaftliche Herausforderung, und zwar eine ganz immens wichtige, zumal die Erstellung und Anpassung von Lehrplänen bei weitem nicht in der Geschwindigkeit erfolgen kann, wie sich die digitale Welt entwickelt.
Total. Also so sollte das an sich auch nicht rüberkommen, dass ich da allein die Schule in der Verantwortung sehe, sondern dass das ein Puzzleteil ist, was dazu beitragen kann. Dazu muss man ja auch berechtigterweise sagen, dass man theoretisch auch nochmal dahingehend Lehrkräfte ausbilden muss überhaupt. Das kann so gar nicht aktuell geleistet werden. Da sind genug Lehrkräfte, die ich kenne in meinem Alter, die schon sagen, ich habe da teilweise keinen Zugang mehr zu Leuten, die in der Oberstufe sitzen, weil das so ein anderes Medienverhalten ist. Ich muss da eigentlich erstmal eine Schulung zu machen oder wie auch immer, sonst kann da keine gemeinsame Sprache eben stattfinden. Aber im Hinblick auf Wissenschaftskommunikation und auf den Wirkungskreis von Wissenschaftskommunikation und den ganzen Falschinformationen, die einfach mehr oder weniger immer mehr werden, auf unterschiedlichen Kanälen. Da ist TikTok nur ein Beispiel und wahrscheinlich einfach ein gern gewähltes. An der Stelle ist es, glaube ich, wichtig, dass man eben diese, ich nenne es Quellenkritik, weil ich habe es erst im Studium gelernt. Und das muss man ganz ehrlich sagen, ich habe in der Schule nicht gelernt zu hinterfragen, wer hat vielleicht dieses Buch geschrieben und warum, mit welcher Intention, sondern es war eine Lehrkraft, die hat man sozusagen Kraft ihrer fachlichen Herrlichkeit so mehr oder weniger war das, was gesagt wurde, Gesetz. Viele waren vielleicht schon früher dran, dass sie Dinge hinterfragt haben oder nicht. Bei mir ist der Knoten richtig tatsächlich erst im Studium geplatzt, dass ich gesagt hatte, das passiert, Kommunikation passiert mit einer Intention und diese sollte zumindest bewusst sein. So, jetzt sind wir schon ein bisschen über der Zeit, ihr Lieben, aber es ist ja die Weihnachtsfolge und deshalb habe ich gedacht, machen wir ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ihr habt ja viele Wissenschaftskommunikationserfahrungen sammeln dürfen und vor allen Dingen viele Doktorandinnen inzwischen schon kennengelernt und begleiten dürfen. Und ohne jetzt explizit irgendeine Person hier herauszustellen und vielleicht andere mit einem kleinen tränenden Auge zu hinterlassen, gibt es vielleicht irgendwie eine Lieblingsanekdote oder einen Moment, an den ihr euch sehr gerne erinnert, der, ich will nicht sagen, stellvertretend für Wissenschaftskommunikation steht, weil was kann das sein, aber der in euch was bewegt hat, der vielleicht auch ein wenig die Leidenschaft für diese Thematik gut eingefangen hat oder repräsentiert. Mirko.
Ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass wir im Zertifikatsprogramm mit den Doktorandinnen Auftaktgespräche führen, die am Anfang ihrer Phase sozusagen in der Wissenschaftskommunikation stehen. Wir führen aber auch Reflexionsgespräche. Das heißt, wenn Sie das Zertifikatsprogramm abgeschlossen haben, treffen wir uns nochmal ein letztes Mal, um gemeinsam oder die Person in der Regel intensiver natürlich für sich mit uns zu reflektieren. Wie war die Zeit? Was hat die Person gemacht? Was waren die Highlights und wie war die Entwicklung? Und ich würde gar nicht einen konkreten Moment oder eine Situation herausgreifen wollen, sondern im Grunde diese Reflexionsgespräche nennen, weil anhand dieser Gespräche sehen wir, wie sich die Doktorandinnen dann eben, was jetzt Wissenschaftskommunikation angeht, aber auch ganz allgemein persönlich entwickelt haben. Und das finde ich super schön zu sehen, dass es da so eine positive Entwicklung gibt. Sehr viele sagen beispielsweise, dass sie selbstbewusster geworden sind. Was finde ich schon ein großer Mehrwert ist, der auch rein über die konkreten Fähigkeiten in der WISCOM hinausgehen und ja auch grundsätzlich am eigenen Selbst positive Entwicklung zeigt. Und diese Gespräche, die finde ich immer sehr wertvoll und sehr schön zu sehen, was wir als Universität, sage ich jetzt mal, wir in der Wissenschaftskommunikation bewegen können und was die DoktorandInnen natürlich auch mit dem, was sie tun, erreichen können.
Ja.
Ja, das geht bei mir in die gleiche Richtung eigentlich. Auch was ich heute schon gesagt habe, dass Leute sagen, also das, was ich mitgenommen habe, auch für meine Persönlichkeitsbildung, das kann ich nicht nur gebrauchen für externe WISCOM, sondern in meinem gesamten Leben und auch in meinem beruflichen Leben und für mein Fach und so weiter. Das ist das eine. Dann auch die Wertschätzung, die wir immer wieder erfahren für Kurse, die teilweise ja auch lang sind. Also wir haben Storytelling for Scientists oder Show Your Science. Das geht 3 Tage und 3 Tage sind viel im DoktorandInnen-Alltag. Aber ich erinnere mich an eine Doktorandin, die dann auch gesagt hat, 3 Tage für Storytelling ist absolut gerechtfertigt. 5 Tage wären gerechtfertigt gewesen. Und das freut einen dann natürlich, weil wir einerseits wissen, was es bedeutet, für Docs mal 3 Tage was anderes zu machen, aber dann die Bestätigung zu bekommen, dass es das einfach auch wert ist und wertvoll ist, diese Zeit zu investieren, diesen Raum, den wir bieten, zu nutzen, das geht einem dann schon warm runter.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube, das, was ihr beschreibt, das ist ja etwas, was ich ohnehin auch hier im Podcast immer wieder erlebe, wie dankbar auch einfach DoktorandInnen sind. Und inzwischen erkläre ich mir das so, unabhängig davon, dass die Kurse und Workshops und Angebote hier einfach auch einen sehr, sehr wertschätzenden, einladenden Charakter haben, der eben einlädt, sich auch fallen zu lassen und auch sich irgendwie zu ergründen. Kommunikation ist, glaube ich, auch einfach was Intimes. Also je nachdem, wozu ich mich entschließe, wie und für wen und wann ich wo kommuniziere, gebe ich ja auch ein Stück weit was von mir preis. Selbst wenn ich beschließe, dass ich das in einer Rolle, in der Rolle der Wissenschaftlerin oder wie auch immer tue, habe ich mir da Gedanken drüber gemacht, was ich jetzt gerade an der Stelle tue. Und ich mache mich auf eine gewisse Art und Weise auch verletzlich. Und ich glaube, damit einen Umgang zu finden und damit ja aber auch sich mehr mit sich zu beschäftigen in einer Zeit, wo ich auch das Gefühl habe, dass man ja auch immer mal wieder auch mit sich irgendwie struggelt. Ich glaube, das gibt einem ganz viel zurück, diesen Moment zu haben, wo man erstmal sich findet im Kontext eben der Kommunikateurin und dann davon ausgehend die nächsten Schritte im Bereich Wissenschaftskommunikation macht. Ich glaube, das ist somit auch einer der Gründe, warum dieses Feedback so wunderbar ist. Also weil es ist ja ein extrem wertvolles Feedback. Ja, Ulf.
Ja, und es ist sehr wichtig, dass wir in den Workshops, Kursen, Coachings ja immer Safe Space haben. Jetzt ist es natürlich so, dass dadurch, dass wir einen Safe Space bieten, die Welt draußen nicht sicherer wird oder besser, wenn man wieder rauskommt aus diesem Safe Space. Aber dadurch, dass wir die Möglichkeit bieten, eben Sachen neu auszuprobieren, auch auszuprobieren, wie du gesagt hast, wie angreifbar oder verletzlich mache ich mich, was traue ich mich, bietet dann eben neue Möglichkeiten, mit dem, was draußen ist, neu umzugehen oder vielleicht anders umzugehen als vorher. Auch wenn die Welt durch so einen Kurs natürlich nicht als solche sicherer wird.
Ja, also ich weiß das jetzt von mir sozusagen, wenn ich in einem Kurs bei dir lerne, dass vielleicht eine Kritik oder eine Person, die mir gegenüber skeptisch eingestellt ist, nicht damit einhergeht, dass die Person was individuell mit mir ein Problem hat, sondern vielleicht eigene Unsicherheiten, eigene große Fragestellungen, Ängste vielleicht da eher im Raum stehen und man statt auf einen so erstmal kritischen Ton mit einem gegenkritischen Ton oder in einen Schutzmechanismus zu fallen, vielleicht sogar dann in dem Moment die Kraft hat, das finde ich, kann man nicht immer leisten, aber auch zu sagen, an der Stelle, ich lasse es an mir abperlen, wenn ich da ein Bewusstsein überhaupt für mitbekommen habe und gucke, ob ich in irgendeiner Form doch einen Kommunikationsweg mit dieser Person finde. Also das war bei mir auf jeden Fall damals im Kurs bei dir ein extremer Aha-Moment, dass man eben auch so damit umgehen kann. So, ihr Lieben, jetzt ist das Jahr zu Ende. auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite, ich finde immer Weihnachten ganz nett und dann Januar, Februar, puh. Aber das liegt, glaube ich, auch ganz ab im Norden. Freut euch einfach auf die kommende Doppelfolge im Februar, dann geht es hier wieder weiter. Und dann werden wir wieder spannende Einblicke in wissenschaftliche Arbeiten eben bekommen. Wenn ihr selber Lust habt, hier am Podcast mitzuwirken, das hatten wir dieses Jahr ja sogar auch tatsächlich einmal schon mit Tim Leverenz, dann meldet euch sehr gerne. Wir nehmen das gerne auf, wir kommen gerne auf euch zu. Das ist natürlich ein Riesenkompliment, dass ihr Lust auch darauf habt, hier im Podcast zu sein. Und ansonsten, wenn ihr Fragen an Mirko und Ulf habt, wie immer findet ihr die Kontaktdaten in den Shownotes. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich aufs nächste Jahr. Bis dann. Danke euch beiden.
Danke auch. Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.